zusammen. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Hörstoff, dem JEF-Podcast zur Verbandsentwicklung. Ich bin Sonja und habe heute zu Gast Manuel Gard, den ehemaligen Bundesvorsitzenden. Hi Manuel.
Hallo Sonja.
Schön, dass du da bist. Bevor wir gleich loslegen, erstmal noch ein paar Infos zur Folge heute. Wir sprechen heute über die Herkunft der JEF, die Geschichte der JEF und die Grundüberzeugung, die es in der JEF gibt. Und ein bisschen später sprechen wir dann auch noch darüber, warum es überhaupt wichtig ist, diese Sachen zu wissen oder euren Mitgliedern auch mitzuteilen, warum das für die JEF als Bewegung ein ganz wichtiger Schlüssel sein kann. Und bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, Manuel, möchte ich gerne mit dir, wie mit den anderen beiden Podcast-Gästen in den ersten Folgen, ein bisschen über deine Geschichte bei der JEF reden. Und darum möchte ich dich fragen, seit wann bist du eigentlich bei der JEF?
Seit 2010 bin ich bei der JEF. Ich bin 2010 Mitglied geworden und gehöre da, glaube ich, zu den wenigen, die hingegangen sind und ich habe Politikwissenschaft studiert in Marburg und habe viele EU-Seminare gehabt und europäische Integration hat mich schon in der Schule im Geschichtsunterricht fasziniert und dann in der Uni noch weiter und habe dann tatsächlich gezielt gesucht nach irgendeiner Form von Organisation oder Verein, der sich eben genau dafür einsetzt, für einen europäischen Bundesstaat, für einen europäischen Föderalismus. Habe im Internet ein bisschen recherchiert und bin dann tatsächlich auf, muss ich witzigerweise sagen, die Europa-Union gestoßen. Habe mir das alles ein bisschen angeguckt und dann relativ fix Antrag ausgedruckt, ausgefüllt, weggeschickt und und dann bin ich quasi im März, müsste das gewesen sein, März, April 2010, dann quasi offiziell Mitglied geworden.
Ja, interessant. Die anderen beiden haben nicht aktiv danach gesucht, sondern sind so ein bisschen darüber gestolpert, weil das bei ihnen zum Beispiel in der Vorlesung vorgestellt wurde. Und du hast erst die Europa-Union gefunden und dann darüber die JEF?
Genau, also ich bin bei uns an der Uni gab es damals in Marburg keinen aktiven Kreisverband. Da wurde dann logischerweise auch bei uns in der Uni nichts vorgestellt. Das war also wirklich so eine Kaltakquise, Kaltrecherche und ich glaube, es war Zufall, dass ich erst bei der EOD gelandet bin und wir haben ja in Hessen zumindest, wie in fast allen Bundesländern auch, eine Doppelmitgliedschaft. Ich habe auch von der EOD irgendwann mal einen Brief bekommen und da war dann sogar so ein fancy Mitgliedsausweis drin. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch habe, weiß gar nicht, ob ich das jemandem erzählen darf, aber am Ende war die JEF tatsächlich die Organisation, die sich aber wirklich mal persönlich bei mir gemeldet hatte und ich habe dann eine E-Mail bekommen und habe dann relativ schnell Kontakt da mit dem damaligen Landesvorsitzenden Marcel von Kolani gehabt und die haben mich dann mal eingeladen oder zumindest gesagt, es gibt hier ein Event zum Landesversammlung tatsächlich und da war ich zufällig in der Nähe, das war damals in Wiesbaden und bin dann da spontan vorbeigefahren und habe dann da quasi zum ersten Mal wirklich andere Jefferinnen und Jeffer kennengelernt und ab da bin ich da quasi in einem Jeff-Sog gelandet, kann man so sagen.
Und weißt du noch, was deine erste richtige Aufgabe war, die du bei der Jeff übernommen hast, also wo du sozusagen vom Mitglied zum aktiven Mitglied gewechselt bist, weißt du das noch?
Das weiß ich in der Tat noch. Also abgesehen davon, dass ich als noch im gleichen Jahr als Delegierter für Hessen zu meinem ersten Bundeskongress gefahren bin, hatten wir auch im, jetzt muss ich wirklich überlegen, ob das nicht sogar schon 2011 war. Auf jeden Fall gab es, ich meine, es war auch noch 2010, da gab es ein Seminar im Herbst, sogar schon fast zur Weihnachtszeit, da war Weihnachtsmarkt in Frankfurt. Das war ein Seminar, was der Hessische Landesverband organisiert hatte, passenderweise zum Thema Finanzföderalismus oder Wirtschaftsföderalismus, Bankenstadt Frankfurt und da lag das irgendwie nah und da bin ich dann relativ fix im Orga-Team gelandet und habe dann da tatsächlich eins der damals, glaube ich, hießen sie noch Verbandsstoff-Seminare. Es hat ja jetzt ein leicht anderes Format, aber es war ein reguläres Seminar für andere Jefferinnen und Jeffer, auch Nicht-Jeffer, die da dann in Frankfurt zusammengekommen sind und glaube ich 3 Tage lang insgesamt über Wirtschafts- und Währungspolitik, Finanzpolitik diskutiert haben und was das alles mit uns zu tun hat. Das war auf jeden Fall so der erste wirklich aktive Part.
Ja, wow. Und für dich als Info, also dieser Podcast ist tatsächlich auch in diesem Projekt Verbandsstoff angegliedert. Also diese Seminare von früher, die sind so ein bisschen so, wie soll ich sagen, die haben sich vergrößert und da gehört jetzt auch der Podcast dazu.
Ja, mega, das ist natürlich schön zu hören, genau. Ich habe es irgendwo, glaube ich, auch auf dem Logo entdeckt, aber ja, spannend, dass sich das dann so weiterentwickelt hat.
Ja, ganz passend, ne? Und nachdem du daran mitgearbeitet hast, wie bist du dann Bundesvorsitzender geworden? So ganz, ganz fix in 3, 4 Worten. Wie kam das?
Wie kam das? Also ich würde sagen, ich habe so eine klassische EF-Ochsentour hingelegt. Ich war da im Landesverband da super involviert, habe dann irgendwann gesagt, ey, warum bin ich eigentlich, also nicht, warum bin ich nicht im Vorstand, aber ich kann mir vorstellen, in den Vorstand zu gehen und da ein bisschen mitzuarbeiten und genau, habe mich da super mit den Leuten verstanden, war auch wirklich relativ stark immer wieder in also Fahrten nach Brüssel organisiert und irgendwie noch Seminare, Veranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen vor der Europawahl etc. war dann im Landesvorstand, bin dann Landesvorsitzender irgendwann geworden, nachdem ich erst Stellvertreter war, also schön der Reihe nach und genau, dann kam der Bundeskongress 2016, genau, und da war ich dann vorher schon so ein bisschen in dem Vorstandsteam, was ich gefunden hatte und tatsächlich gab es einen Kandidaten für den Bundesvorsitz, der dann aus gesundheitlichen Gründen relativ kurzfristig seine Kandidatur wieder zurückgezogen hat. Und genau, dann haben wir uns im Team da nochmal abgestimmt und dann bin ich dann da angetreten. Das war, da war ich noch gar kein ganzes Jahr Landesvorsitzender. Also das ging dann am Ende noch ein bisschen schneller, aber ich habe tatsächlich so alle Verbandsebenen mitgenommen und genau, quasi auf allen Ebenen tatsächlich auch schon für die EF Dinge organisiert, Sachen koordiniert und genau, quasi den ganzen Laden kennengelernt.
Und aus dieser gesamten Zeit, was würdest du sagen, ist deine Lieblingserinnerung mit der JEF?
Meine Lieblingserinnerung ist tatsächlich, das klingt immer so ein bisschen platt, ne? Aber am Ende wirklich das erste große Ding, was ich mitgemacht hatte. Und das war der Bundeskongress 2010. Also das war ein total, für mich total verrücktes Setting. Irgendwie so aus der kleinen Unistadt Marburg kommen, der hat in Berlin damals stattgefunden und wir waren im Hostel untergebracht. Das ist hier, falls ihr euch in Berlin irgendwie auskennt, in der Nähe vom Ostkreuz, Ostbahnhof, gibt es irgendwie so ein Hostel, was halt komplett so DDR-mäßig eingerichtet ist, also mit Erich Honecker-Bildern an den Wänden und das komplette Programm halt. Das war schon super skurril und genau, dann bin ich da angekommen, wusste gar nicht so richtig, was mich da erwartet und wir haben dann da viel diskutiert und dann wurde auch ein neuer Vorstand gewählt und plötzlich kam Peter Altmaier reingesprungen und hat damals als EOD-Vorsitzender noch kurz dem neuen JEF-Vorsitzenden Lars Becker gratuliert. Das war schon super fancy, weil quasi das erste Mal irgendwie ein Berufspolitiker, der so an einem Ball huscht und dann haben wir irgendwann so Unterschriften für einen Dringlichkeitsantrag gesammelt, den wir dann noch stellen wollten und dann guckt mich irgendwann einer an und sagt, nee, also hier vorher einen Antrag unterschreibe ich nicht, aber wenn wir hier die Nationalstaaten abschaffen wollen, da unterschreibe ich sofort. Und ich habe da vorhin gestanden und gedacht, was ist denn hier los? Was sind das für Leute? Und fand das einfach alles total spannend und bin keiner Partei gewesen, lange, lange nicht und genau, bin quasi auch zum ersten Mal überhaupt in einer politischen Organisation gewesen und fand einfach dieses Zusammenkommen wirklich auf einem Bundeskongress mit 100 Leuten, die irgendwie alle total ähnlich ticken, aber trotzdem unterschiedlich sind, bis heute mega spannend. Und genau, das war wirklich so der erste Erweckungsmoment, der mich dann einfach auch nicht mehr losgelassen hat. So, was ist das eigentlich für ein geiler Verein?
Ja, nice, richtig gut. Und vor allem hast du richtig schnell auf diese Frage antworten können. Das muss wirklich eine richtig coole Erinnerung sein. Und das freut mich.
Auf jeden Fall.
Ich habe meinen ersten Buko auch in guter Erinnerung. Das war in Bremen. Ich glaube, das war 2017.
Genau, ja. Das war auch ein guter Kongress. Also von den Kongressen, die ich bislang erlebt habe, ganz weit vorne.
Okay, Anders, dann bin ich richtig gut gestartet.
Auf jeden Fall.
Wunderbar. Okay, danke für deine persönliche JEF-Geschichte. Und jetzt gehen wir über zum Hauptthema. Und nachdem ich dich eben gefragt habe, wie lange du schon bei der JEF bist, da hast du ja geantwortet, 2010. Die JEF gibt es ja trotzdem schon ein bisschen länger. Wie lang eigentlich?
Wie lang gibt es die JEF eigentlich? Ja, also am Ende, glaube ich, kann man so sagen, dass September 1949 ist quasi so ein bisschen das offizielle Gründungsdatum. Also Anfang September, da kamen damals auf der Wachenburg, kamen genau, paar junge Leute zusammen, so 40, 50 Stück, glaube ich. Und das waren alles quasi so junge Studierende, oftmals Leute so ein bisschen aus dem gehobenen Bürgertum, die allesamt ja diese Kriegserfahrung hatten. So nach 45 hat sich da generell viel sortiert. Das war wirklich eine, muss man sich vorstellen, wie eine Bewegung, die überall so kleine radikale Zellen hatte. Die sind so ein bisschen rumgeschwirrt in jedem Land. Und auch in Deutschland gab es da verschiedene Gruppen, die sich irgendwie hingesetzt haben, gesagt haben, nie wieder Krieg. Und wie kriegen wir das eigentlich dieses Mal wirklich hin mit so einer europäischen Freundschaft? Und genau, aus diesem ganzen Fahrwasser ist dann 49, genau, 2019 haben wir da auch nochmal 70-jähriges Jubiläum gefeiert, der JEF. Und da ist dann quasi offiziell damals der Bund Europäischer Jugend gegründet worden. Das war so die Vorgänger-, Vorläuferorganisation, die eigentlich schon sehr, sehr viel gemeinsam hatte mit der JEF, wie wir sie dann quasi heute kennen.
Und weißt du, ich weiß es nämlich nicht, weißt du, ob es da schon, also ob das damals schon überparteilich war oder ob das in der Zeit schon eine politische, wie soll ich sagen, Färbung gab? Weißt du das?
Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Das hat sich im Laufe der Zeit immer mal wieder so ein bisschen geändert. Also überparteilich waren wir schon immer, das ist ganz klar. Mhm. Waren tatsächlich wohl, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, vor allem auch junge Leute, die selber gar nicht so sehr parteipolitisch involviert waren, die damals die JEF mitgegründet haben, beziehungsweise diesen Bund Europäischer Jugend. Und also in dem Sinne, Überparteilichkeit war da schon immer ein großes Ding. Aber im Laufe der Zeit wurde das mal in die eine, mal in die andere Richtung interpretiert. Also das Thema beschäftigt den Verband schon sehr, sehr lange. Aber genau, von Anfang an war das überparteiliche Sache, auch überkonfessionell. Genau, das war irgendwie ganz klar, es ist vollkommen egal, ob man evangelisch, katholisch oder sonst einer Religion angehört, dass man da zumindest, wenn man diesen gleichen Gedanken teilt, eine politische Heimat hat.
Okay. Und nach der Gründung 1949, wie ist das dann weitergegangen? Über die kommenden Jahrzehnte?
Ja, da gibt's natürlich vor allem auch ein paar Aufzeichnungslücken, wie das immer so ist in so einem Verband. Aber so grob kann man sagen, dass es nach der Gründung einen großen Moment gab, wo der ja quasi bis heute auch nicht nur fotografisch festgehalten ist, sondern auch immer wieder symbolisch herbeigenommen wird. Das ist der Grenzsturm 1950, glaube ich, ist das gewesen. Genau, im August, wo dann wirklich hunderte von jungen Menschen von der deutschen und der französischen Seite Schlagbäume in der Nähe von St. Germanshof in der Südpfalz in Deutschland, an der deutsch-französischen Grenze, quasi die Grenze gestürmt haben wirklich und da Schlagbäume zersägt haben und im Anschluss verbrannt haben. Da wurden dann irgendwie auch Proklamationen und Manifeste vorgelesen. Das war wirklich so ein richtig krasses Happening. Und quasi für die, die dabei waren, ein super identitätsstiftender Moment, kann ich sagen. Da sind super viele, die da wirklich mitgesägt haben, sind noch jahrelang, jahrzehntelang dem Verband der JEF und auch der EOD auf allen Seiten irgendwie treu geblieben. Und genau, das war irgendwie so ein großes Erweckungserlebnis. Und genau, ab da hat man sich dann einfach generell für europäischen Frieden, für generell Einigung, Völkerverständigung eingesetzt und hat auch immer sowas wie eine politische Organisation der europäischen Völker quasi gefordert und hat dann quasi wirklich aus so ja gebildeten Studierendenkreisen da dann einfach das, was auf europäischer Ebene passiert ist, sehr eng begleitet. Als dann die europäischen Gemeinschaften gegründet wurden, hat man natürlich ein großes Ziel erreicht und es gibt jetzt tatsächlich irgendeine feste Zusammenarbeit der Europäer grenzüberschreitend und dann hat sich das relativ schnell gedreht. Dann hat man in der die JEF, die dann auch ab 57, glaube ich, offiziell JEF hieß, sich dann quasi umbenannt hat, weil auch die Organisationen im europäischen Ausland ähnliche Namen hatten. Und da hat man dann ist man dann hingegangen und hat eben sehr, sehr viel stärker inhaltliche Forderungen aufgestellt. Also ich glaube, es gibt aus Ende der 50er oder so müsste es ein JEF-Papier, irgendwie so 10 Schreibmaschinenseiten mit der Hand gibt, die damals schon eine gemeinsame europäische Währung fordern. Oder quasi das Abschaffen von nationalen Grenzen ist auch eine ganz alte Forderung gewesen, die ja dann noch Jahrzehnte auf sich hat warten lassen. Und genau so hat sich das dann immer so ein bisschen orientiert, jeder europäische Integrationsschritt, wurde eigentlich immer ausnahmslos begrüßt und dann hat man eben geguckt, so, und was ist jetzt eigentlich noch zu tun? Also dieser Antrieb, wirklich diese Idee, EU-Föderation, europäischer Bundesstaat, das war immer so das große Ziel, die Vision, und da kann man ja bis heute drauf hinarbeiten. Und das ist, glaube ich, das, was diesen Verband dann auch über die Jahrzehnte so ein bisschen aktiv gehalten hat. In den 70ern, glaube ich, kann man auch noch irgendwie so eine Episode ein bisschen ausführen. Da gab es tatsächlich ein bisschen größeren Streit im Verband an zwei Fronten. Die JEF hat sich mit der EOD hart verkracht. Ich glaube, von 70 bis 72 ist tatsächlich die Zusammenarbeit zwischen JEF und EOD quasi als Jugendverband und Mutterverband mehr oder weniger eingestellt worden. Und man hat sich irgendwie nur noch Vorwürfe gemacht und das musste dann irgendwie groß geschlichtet werden mit Kommissionen, die dann nochmal Kompromisse ausgearbeitet haben. Also das war ein ziemlich harter Bruch. Und parallel dazu gab es dann in den 70ern und auch bis in die 80er tatsächlich eine relativ große politische Spaltung innerhalb des Verbands. Also es gab einen sehr, sehr linken Strang innerhalb der JEF und es gab natürlich auch wegen der Überparteilichkeit natürlich vermehrt Konservative, die sich dann teilweise so ein bisschen abspalten wollten. Und dann gab es tatsächlich auch solche Abspaltungen. Also ich weiß nicht, wer in der Vergangenheit irgendwie die JEF sich mal auf Landesebene angeschaut hat, aber die JEF Bayern zum Beispiel heißt erst seit 2015 wieder JEF Bayern. Die hießen sehr, sehr lange Junge Europäer Bayern. Und auch die JEP in Berlin heißt ja quasi Junge Europäische Bewegung Berlin-Brandenburg. Und das kommt teilweise daher, dass das dann quasi so Ausläufer waren, die sich umbenannt haben, um jetzt quasi zu zeigen, wir wollen eigentlich mit diesen ganzen immer linker werdenden JEFern gar nichts mehr zu tun haben oder gar nicht mehr so viel zu tun haben. Und genau, da gab es so einen richtigen Richtungsstreit innerhalb der JEF. Und falls jemand nochmal im BUSEC vorbeischauen sollte, im Bundessekretariat in Berlin, da gibt es noch so eine alte grüne Tafel, das muss irgendwie so ein altes Plakat gewesen sein auf so einer Leinwand, und da steht nur ganz drauf: Junge europäische Föderalisten kontra das europäische Kapital. Also ein richtig linker Spruch, und das muss auch aus dieser Zeit, aus den 70ern gewesen sein, genau, wo dann halt auch so die Alt-68er da angefangen, oder was heißt Alt-68er, damals waren es ja noch die Jung-68er, genau, haben sich dann in der JEF engagiert, so Petra Kelly zum Beispiel, Gründungsmitglied der Grünen Partei, oder Joe Leinen, der später Europaabgeordneter wurde, als die so ihre junge wilde Phase hatten, wo die da irgendwie auf Sponti-Demos rumgerannt sind, die waren alle in der JEF aktiv tatsächlich. Und das hat in den 70ern tatsächlich für viel Spannung gesorgt. Das hat sich dann erst später so nach und nach wieder beruhigt.
Und ja. Darf ich kurz was fragen? Ja. Weißt du, also im Moment gibt es ja manchmal vielleicht so Tendenzen in den Landesverbänden, in welche parteiliche Richtung die vielleicht eher tendieren. Also die sind nicht davon geprägt, aber es gibt diese Tendenz. Und war das dann in den 70er, 80er Jahren so, dass die gesamte JEF ziemlich links war, oder dass es auch nur bestimmte Landesverbände betroffen hat? Weißt du das?
Das ist tatsächlich, glaube ich, aus heutiger Perspektive schwer zu sagen. Ich hatte aber zumindest jetzt auch aus ein paar Gesprächen und auch Dokumente, die man dazu noch findet. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne, damals noch Printausgabe vom Treffpunkt Europa aus dem Jahr 2009, die zum 60-jährigen Geburtstag der JEF da die Geschichte so ein bisschen aufarbeitet. Das ließ sich, glaube ich, damals nicht so sehr an Landesverbänden ausmachen, sondern tatsächlich eher auch anhand von individuellen Mitgliedern. Aber klar ist die JEF Bayern war da ein bisschen konservativer, die JEF in Baden-Württemberg war, glaube ich, da auch schon immer ein bisschen konservativer und haben sich auch irgendwann umbenannt. Bei den Berlinern waren es dann eher Finanzfragen, weshalb die sich in den 90ern dann, glaube ich, nochmal neu gegründet hatten, um schuldenlos zu werden. Aber genau, also ich glaube, es war schon immer so ein bisschen Nord-Süd, vielleicht eher so Nord-West gegen Südost, könnte man vielleicht sagen, aber das ist jetzt eine ganz grobe Einteilung, also so richtig rekonstruieren kann man das, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, der größte Unterschied war eher, dass es halt wirklich dann auch Leute waren, die in anderer Funktion auch in Parteien aktiv wurden und dann da eben, also an vielen Fronten super politisiert waren und quasi so ihr komplettes Leben innerhalb dieses Verbands verbracht haben und genau da irgendwie genetzwerkt haben und dabei auch die inhaltliche Arbeit vorangebracht haben. Und genau das war eben damals so im Fahrwasser der 68er, glaube ich, insgesamt eine ziemlich radikale Zeit.
Und gab es die JEF auch in der DDR oder so eine Art Schwesterverband, Bruderverband?
Wie das zu DDR-Zeiten aussah, kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen, aber relativ nach dem Fall der Mauer gab es zum Beispiel auch einen Bundeskongress in Erfurt statt. Also man hat dann schon relativ früh darauf geachtet, dass man genau da einfach die neuen Bundesländer sozusagen in den Blick nimmt. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, dann gab es auch lange Zeit so ein bisschen, man war immer für Entspannungspolitik und für Friedenspolitik quasi gesamtdeutsch gesehen. Aber es gab auch eine Phase, da war, glaube ich, innerhalb der JEF Wiedervereinigung gar nicht so hoch im Kurs, sondern da hat man sich so ein bisschen mit dem Status quo abgefunden. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es tatsächlich ein Pendant in der DDR selber gab, aber spätestens nach dem Fall der Mauer, genau, haben sich Leute dann da engagiert, sind darauf aufmerksam geworden und dann hat die JEF sich quasi auch quasi zum Osten hin geöffnet und war dann da so ein bisschen präsent.
Ja, immer wenn ich jetzt nicht nur mit dir, aber auch mit anderen über die Geschichte der JEF rede, denke ich die ganze Zeit, mein Gott, das ist so ein unerforschtes Thema, aber irgendwie so wichtig, dass alle, die das jetzt hören, ihre, weiß ich nicht, ihre Bachelorarbeiten darüber schreiben können oder irgendwie das recherchieren können, weil es gibt da so viele offene Sachen und da sind ganz viele Sachen irgendwie noch so schlecht irgendwie dokumentiert. Ich weiß nicht, war das auch jetzt in der Zeit der Vorbereitung auf die Folge, war das da auch dein Eindruck so ein bisschen?
Ja, es hing immer so ein bisschen daran, ob schon mal jemand diese Vorarbeit geleistet hatte. Ne? Also ich habe ja gerade erwähnt, es gibt tatsächlich einen guten Artikel in dieser Treffpunktausgabe, der da viel zusammenträgt, aber auch immer anhand von einzelnen Dokumenten, die noch da sind. Also ne, das ist ja so in der habe auch ein bisschen paar Geschichtsseminare belegt in der Uni und du arbeitest natürlich immer mit den Quellen und versuchst dir daraus ja dann so ein bisschen den Kontext zu erschließen. Und es gibt natürlich jetzt nicht irgendwie zwei Kellerräume voller Papier aus der JEF-Geschichte, sondern da ist immer wieder auch super viel verloren gegangen. Mhm. Deswegen hat man immer nur so einzelne Schlaglichter, an denen man sich orientieren kann. Aber was es zum Beispiel gibt, habe ich jetzt festgestellt, es gibt in Bonn von der Friedrich-Ebert-Stiftung betrieben das Archiv der Sozialdemokratie. Und da findet man auch noch Unterlagen zur Anfangszeit der JEF, weil das damals halt eine total progressive politische Bewegung war, die ja quasi auch ein Gründungsziel mehr oder weniger der Sozialdemokratie, nämlich ein geeintes Europa, irgendwie mit unterstützt hat. Deswegen findet man da wirklich auch noch historische Dokumente und Unterlagen, die man sich so aus den 50ern angucken kann. Alles, was danach kommt, ist schon wieder sehr, sehr schwieriger zu finden. Also das waren teilweise auch alte Bundesvorstände, die mal in der Bürokiste was gefunden haben oder in irgendwelchen Landesgeschäftsstellen von der Europa-Union ist dann plötzlich irgendwie so eine Umzugskarton aufgetaucht mit stapelweise Papier so aus den 70ern, die man da irgendwie nochmal heranziehen konnte. Aber ja, es ist, also würde mich total freuen, wenn es Leute gäbe, die sich wirklich zur Aufgabe machen, da mal wirklich viel systematisch zusammenzutragen und einfach auch vielleicht nochmal zu gucken, ob es irgendwo, ja, irgendwo noch Unentdecktes gibt, auch gerade so an Dokumenten, Unterlagen. Hat ja nichts digitalisiert, ne? Das war alles immer entweder handschriftlich oder halt irgendwie auf Papier so verbreitet. Von daher, da muss es irgendwo noch super viel geben, aber in der Tat, das ist halt alles super großes Stückwerk.
Ja, ich finde das mega spannend. Ich habe auch Anfang des Jahres eine Zeit lang als Hilfskraft bei der Europa-Union NRW gearbeitet. Da war ich auch mal im Archiv und habe im Büro ein bisschen aufgeräumt. Und das ist so interessant, wenn man diese alten Flyer findet. Also Flyer von, weiß nicht, 2002, 2007, sowohl von der JEF als auch von der Europa-Union. Und das geht so schnell verloren irgendwie, ne? Ja, aber das war super interessant. Oder ich war auch schon mal im Büro der JEF Europe in Brüssel und die haben auch einfach einen Karton mit Fotos von JEF-Aktionen der letzten, weiß nicht, 40 Jahre. Und manche sind einfach irgendwie lose da drin und keiner weiß mehr, was das eigentlich war. Und das ist irgendwie das super spannend. Aber jetzt sind wir ein bisschen vielleicht abgekommen mit diesem Exkurs. Wir waren eigentlich in den 80er, 90er Jahren stehen geblieben. Was ist denn danach mit der JEF passiert und hat die sich eigentlich mit der Europa-Union wieder versöhnt?
Das auf jeden Fall, genau, also es gab dann, glaube ich, sogar noch in den 70ern nochmal irgendwie einen neuen Kooperationsbeschluss und man hat sich da wieder so ein bisschen zusammengerauft. ich meine, am Ende ist dieser Konflikt da mal richtig hart eskaliert, aber die Grundauseinandersetzung zwischen Dieff ist halt immer super progressiv und will immer vorangehen, hat teilweise ja auch immer noch sehr vergleichsweise radikale Ideen und Forderungen, und die EOD ist da immer so ein bisschen behäbiger. Und das meine ich jetzt gar nicht so negativ, sondern es ist ja wirklich auch ein anderes Mindset, was da so zum Tragen kommt. Auch andere Lebenserfahrungen und auch diese Generationenbrücke zwischen Leuten, die bei der JEF engagiert sind und im Zweifel so um die 30 sind, auch weit unter 30 teilweise, die treffen da ja immer auf irgendwie Personen, die meistens irgendwie 50 plus sind. Und zwischen, also diese Brücke zwischendrin, diese Lücke, die gab es eigentlich schon immer. Und das hat ja dafür gesorgt, dass da irgendwie so zwei Generationen gegenüberstehen und man sich teilweise ein bisschen kritisch beäugt, teilweise auch nicht. Genau, die Zusammenarbeit ist ja immer mal besser, mal schlechter. Ich würde sagen, im Moment total gut, aber genau, das war da eben mal anders. Hat sich da auf jeden Fall wieder zusammengerauft. Und am Ende gab es natürlich dann gerade so in der Zeit, gibt es in der Politikwissenschaft den schönen Begriff Eurosklerose. Das waren ja so die 70er, 80er, wo auf europäischer Ebene zumindest so die großen symbolträchtigen Integrationsschritte so ein bisschen ausgeblieben sind. Ne? Also da wurde viel Kompromisse ausgehandelt, irgendwie Verträge, die man groß aufziehen wollte, sind dann ein bisschen kleiner geworden. So einheitliche europäische Akte und der Binnenmarkt, das waren alles nicht so die Riesenwürfe, weil das zu dem Zeitpunkt einfach zwischen den nationalen Regierungen politisch total schwierig war. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass dann, glaube ich, Dieff, nachdem dann ja quasi Anfang der 90er da nochmal ein großer Schub kam, irgendwie mit neuen Verträgen, und auch das Thema Europa nach der Wiedervereinigung natürlich plötzlich nochmal ein ganz anderes war. Genau, hat man natürlich jetzt in Anführungszeichen politisch viel erreicht und viel geschafft. Und das war dann die Phase, wo Dieff sich auch ein bisschen stärker auf Bildungsarbeit fokussiert hatte. Also verstärkt Seminare organisiert hat, internationale Austauschbegegnungen. Das ist alles immer mehr geworden und größer, und diese Diskussion darüber, was der Verband eigentlich tut, was die Arbeit und die Rolle der JEF ist, die wurde da auch schon immer geführt. Ne? Man hat irgendwann gesagt, wir sind alle Studis, wir wollen ein bisschen mehr Arbeiter hier haben, wir sind auch damals schon nicht divers genug im Sinne von, ne, es sind halt nur so die Gehobenen, die irgendwie bei der JEF unterwegs sind, und wir müssen ein bisschen breiter vertreten sein. Und genau, dazu kam dann eben irgendwann dieser Fokus auf die Bildungsarbeit. Vorher war das viel auch politische Arbeit, auch viel Aktivismus, also ganz früher, ne, Schlagbäume zersägen, irgendwo sich vom Rathaus abseilen in den 50ern in Hamburg und da irgendwie die Europa-Unionsfahne, also die UEF-Fahne sozusagen, dieses grüne E, da irgendwie abrollen, so Sachen, die man heute irgendwie von Greenpeace kennt, das war damals halt JEF-Gebiet. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben das erfunden, aber das ist auf jeden Fall schon in der DNA des Verbands drin gewesen. Und genau, da kam dann eben diese Bildungskomponente dann so in den 90ern dazu, und das ist im Prinzip ja bis heute so geblieben. Ne? Also verschiedene Rollen, einmal irgendwie die Bildungsarbeit, versuchen andere Leute zu erreichen, Mitglieder zu gewinnen, aber auch inhaltliche Beschlüsse fassen, diskutieren, Netzwerke zu bilden, irgendwie Kontakt zu halten, auch zu ehemaligen Mitgliedern. Ich habe ja vorhin kurz gesagt, ne? Jo Lein, ehemaliger Bundesvorsitzender der JEF, saß super lange für die SPD im Europaparlament. So sind viele Leute ehemalige JEF-Mitglieder. Also ob Federica Mogherini, die mal in Italien JEF-Mitglied war, ich glaube sogar Ursula von der Leyen ist JEF-Mitglied gewesen. Also es ist eigentlich echt beeindruckend, wie viele Leute, die auch wirklich politisch Karriere gemacht haben, so durch diesen Verband gegangen sind und da zumindest aktiv waren, früher oder später. Und genau, das ist ja quasi so bis heute so ein bisschen der Kern der Arbeit, das alles zusammenzubinden. Und das hat sich, glaube ich, so seit den 90ern ähnlich so, wie wir es heute auch auf Bundesebene haben oder Deutschland und europaweit herausgebildet. Genau, und seitdem sind wir da ja auch der Zeit heute immer näher gekommen.
Ja, und was denkst du, also ich meine, in meinem Kopf ist 2000 ja gar nicht so lange her, aber es sind ja doch 20 Jahre, kam in der Zeit noch irgendein besonders relevanter Schritt oder nochmal eine große Weiterentwicklung, oder würdest du sagen, seitdem gibt es eigentlich eine Kontinuität?
Ich glaube, insgesamt gibt es eine große Kontinuität. Jetzt sind wir natürlich fast schon wieder in der Zeit, in der ich damals Mitglied geworden bin. Und das ist in der Tat ein Schritt, den ich damals als für den Verband sehr wichtig wahrgenommen habe. Quasi mehr oder weniger 2010 hat das so langsam angefangen. Da hat der damalige Bundesvorstand drüber nachgedacht, endlich mal nach langer, langer Zeit ein neues Grundsatzprogramm auszuarbeiten. Und das war ein super spannender Prozess, weil das zum ersten Mal wirklich ein zentrales Projekt war, an dem vom Bundesvorstand bis zu den Mitgliedern in den Kreisverbänden eigentlich theoretisch alle involviert waren. Praktisch natürlich nicht jeder da irgendwie intensiv mitdiskutiert, aber das war zumindest so der Ansatz. Und das hat super viel Zeit in Anspruch genommen. Das war total intensiv. Es gab einen Entwurf, der wurde dann wirklich super breit diskutiert in mehreren Schleifen. Und also wie gesagt, 2010 war da so ein bisschen der Auftakt. Und am Ende haben wir das finale politische Programm, wie wir es auch heute noch kennen bei der JEF, auch zu ganz, ganz großen Teilen immer noch in der Form auf dem Bundeskongress 2012 in Saarbrücken verabschiedet. Und diese 2 Jahre sind, glaube ich, auch für den Verband selbst nochmal total wichtig gewesen, weil man halt wirklich gemerkt hat, okay, du musst hier nicht irgendwie Seminare organisieren oder Parlamentssimulationen. Du kannst auch einfach nur im Zweifel dich hier hinsetzen und über Themen diskutieren und du bist irgendwie Teil von so einem richtig großen Prozess. Und das war für mich damals eine super spannende Erfahrung, die mich da auch nochmal ein bisschen stärker in die JEF reingezogen hat, aber war, glaube ich, insgesamt für den Verband auch total wichtig, weil ich den Eindruck hatte, dass es diese Form von wirklich intensiver Auseinandersetzung und einfach auch Selbstvergewisserung so, was wollen wir eigentlich? Das waren ja super heftige Debatten, die da teilweise geführt wurden. Fordern wir einen Bundesstaat oder die Vereinigten Staaten von Europa zum Beispiel? Das sind so Aspekte, würde man heute sagen, ist doch total egal, aber das waren total hitzige Debatten und das war an vielen Stellen enorm wichtig, dass das passiert ist. Und das hat sehr, sehr lange nachgewirkt auf jeden Fall.
Ja, das politische Programm steht ja auch immer noch super zentral bei uns auf der Website. Und ich glaube, also dass da wenig dran geändert wurde. Die Hürden sind auch relativ hoch, das zu ändern auf dem BUKO. Aber das ist auf jeden Fall in der Form noch da. Ich wusste gar nicht, dass das aus der Zeit kommt. Das ist total gut, dass wir jetzt auch bei einem politischen Programm angekommen sind. Und zwar habe ich jetzt auch zur Vorbereitung nochmal reingeguckt. Ich weiß natürlich einigermaßen, was da drin steht. Und es gibt auf der Website auch so eine Zusammenfassung. Da steht oben, ja, wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa und wir wollen Föderalismus. Und wenn man dann ein bisschen runterscrollt, steht unten auch der Begriff Weltföderalismus. Also jetzt haben wir ja die ganze Zeit darüber geredet, dass die JEF schon immer sich eingesetzt hat für europäische Einigung. Und da steht jetzt ganz unten auch Weltföderalismus. Habt ihr das auch? Also warst du schon involviert, als ihr das diskutiert habt?
Ja.
Was ist damit eigentlich gemeint? Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen erläutern.
Ja, klar. Genau, das kommt auch aus der Zeit, genau, wo 2010 bis 2012 das Programm diskutiert wurde. Und das ist auch ein schönes Beispiel für so eine richtig lange Brücke, die man in der JEF schlagen kann. Also gemeint ist damit in der Tat tatsächlich im weitesten Sinne die Einbindung auf UN-Ebene. Also ne, wir sind ja nicht nur der Meinung, dass wir ein geeintes Europa haben wollen und ne, so steht es ja an vielen Stellen dann auch in dem Programm drin, sondern wir sind dezidiert der Meinung, dass eine föderale Organisation, also wirklich ein Aufbau mit Kompetenzen auf unterschiedlichen Ebenen, damit Macht und Einfluss nicht zu sehr zentralisiert wird, aber damit auch jeder so ein bisschen für das verantwortlich ist, wo er am ehesten Probleme lösen kann. Das ist ja die Grundidee. Das hört natürlich auf europäischer Ebene nicht auf. Also du hast ja super viele Themen, die sich, wenn man ehrlich ist, sogar eigentlich nur weltweit wirklich lösen lassen. So, wir sagen immer, Klimawandel geht nur europaweit, aber ganz ehrlich, so das Klima hört ja auch irgendwie im Mittelmeer und in Norwegen nicht auf, sondern das ist ja quasi ein Aspekt, den man dann auch irgendwie auf globaler Ebene behandeln muss und genauso wie wirklich größere kriegerische Auseinandersetzungen, Friedenssicherung, das sind alles so Themen, die sich im Zweifel in einer ähnlichen föderalen Struktur auch global umsetzen lassen können oder behandeln können. Und das war tatsächlich der Kerngedanke. Wir stehen für einen europäischen Bundesstaat, aber dieser europäische Bundesstaat ist nicht ein Block gegen andere Blöcke, sondern im besten Falle auch nochmal eingebettet in irgendeine Form von, genau, von politischem System, was dann eben wirklich weltföderal aufgebaut ist. Und ich glaube, irgendwo steht auch sowas wie Weltparlament drin. Also das war mir damals tatsächlich ein bisschen zu abstrakt und ein bisschen zu abgedreht. Aber vom Grundsatz her ist es eigentlich das Prinzip, was wir für uns selber in Anspruch nehmen, einfach nur eine Stufe weitergedacht. Und geht tatsächlich auch auf Ansätze zurück, so ein bisschen anekdotisch, die man auch direkt nach dem Krieg schon hatte. Vielleicht so ein Gedanke, wir waren häufiger mal mit der JEF in im Saarland. Da gibt es in Otzenhausen eine Europäische Akademie, die lange Partner war von der JEF und auch immer noch ist. Genau, gemeinsame Seminare haben da stattgefunden und die Person, die damals diese Akademie da aufgezogen hat, die hieß Arno Krause, der ist mittlerweile leider verstorben, ist aber sehr, sehr alt geworden und war Zeit seines Lebens glühender Europäer. Und der hat da immer eine Geschichte erzählt, dass er mehr oder weniger direkt nach dem Krieg da, ich glaube, auch in der saarländischen Region irgendwo langgelaufen ist und unter einer Brücke entlang kam. Und unter dieser Brücke scheint ein Soldat gesessen zu haben. Ich weiß nicht mal, ob es ein Brite oder ein Amerikaner war, der auch total fertig war irgendwie von diesen Kriegsstrapazen. Das kann man sich ja irgendwie aus heutiger Perspektive kaum vorstellen, was da abging und wie das die Leute auch mitgenommen hat. Und der muss wohl unter so einer Brücke gesessen haben und selbst gebastelte Pässe verteilt haben. Und auf diesen Pässen stand Weltbürger, the World Citizen. Und das hat zumindest diesen Arno Krause damals total geflasht, dass er irgendwie gedacht hat, ja, eigentlich müsste man so weit denken. Eigentlich bringt es doch gar nichts zu sagen, wir sind die Europäer und dann gibt's da die Amis und irgendwie noch die Chinesen und die Russen, sondern eigentlich sind wir ja wirklich alle irgendwie so eine Menschheit. Und das fand ich immer wieder eine krasse Anekdote, weil das ja wirklich genau auf diesen Gedanken nie wieder Krieg und nie wieder Konfrontation durch Nationalismus hinausläuft. Und die Gefahr ist natürlich groß, dass man irgendwie in der europäischen Einigung am Ende auch nur eine neue Front aufmacht, wir Europäer gegen die anderen. Und der Kerngedanke, glaube ich, der Arno Krause immer umgetrieben hat und der sich auch in diesem weltföderalistischen Ansatz widerspiegelt, ist, dass genau das auch verhindert werden soll, dass man eben überhaupt gar keine nationalistischen Reflexe mehr hat. Und wir sind eben der Meinung, dass das tatsächlich nur geht, wenn man das Ganze auch in eine vernünftige politische Form gießt. Und das ist dann an der Stelle der Weltföderalismus.
Ich kannte die Anekdote gar nicht mehr, ist voll gerührt. Also mega, mega cool. Ja.
Das hat Arno also wirklich auch mit so einem Glühen in den Augen erzählt. Das kann man jetzt irgendwie gerade auch irgendwie in so einem Podcast schwer rüberbringen, aber hat mich tatsächlich damals auch irgendwie ein bisschen bewegt, als er das erzählt hatte. Das war auch gar nicht öffentlich, sondern im privaten Gespräch. Das hat es mir noch ein bisschen intensiver gemacht, aber genau, das ist so ein bisschen, das sind auch die schönen Momente, die man dann eben hat, wenn man sich mit der Geschichte des eigenen Verbands auseinandersetzt.
Ja, voll, auf jeden Fall. Und ich habe das auch total gemerkt, als ich das erste Mal diese Fotos gesehen habe von den Schlagbäumen, wo die zersägt wurden, da habe ich mich viel mehr irgendwie, wie soll ich sagen, zu Hause gefühlt in der JEF. Oder als ich die Fotos bei der JEF Europe irgendwie so durchgeblättert habe, dann hat das irgendwie so mehr Gestalt angenommen, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie, wann war das denn bei dir so, dass du zum ersten Mal mit der, so richtig mit der Geschichte oder mit der föderalistischen Bewegung als solche in Kontakt gekommen bist? Weißt du das noch?
Puh, ich glaube, das ist jetzt aber tatsächlich schwer zu beantworten. Also ich bin ja, habe ich ja eingangs gesagt, auch so ein bisschen über ein geschichtliches Interesse gerade so in der Nachkriegszeit zur JEF gekommen oder generell zu Europa. Und am Ende, glaube ich, was mich fasziniert hat, war da einfach die Selbstvergewisserung, okay, ich bin nicht nur alleine mit meinem Gedanken irgendwie, dass ich der Meinung bin, Europa müsse so und so aussehen und das ist irgendwie ein politisches Ziel, auf das ich gerne hinarbeiten möchte, ich ganz persönlich, sondern es gibt auch andere Leute, die sehen das genauso und die sind organisiert und da gibt's ja dann quasi noch eine Ebene drüber, wenn man sich dann wirklich vor Augen führt. Wir sind halt nicht einfach nur so ein paar versprenkelte Leute, die eine verrückte Idee haben, so nach dem Motto, sondern wir sind halt wirklich Teil einer Bewegung, die es in der Form wirklich seit mindestens 70 Jahren gibt und die schon immer für genau diese Sache gekämpft hat. Ich finde diese Vergegenwärtigung insgesamt auch heute immer noch total faszinierend, weil man dann einfach merkt, okay, bei allen Querelen, die es gerade gibt, bei allen Schwierigkeiten so, die Leute haben halt auch schon irgendwie, wie gesagt, eine gemeinsame Währung gefordert. Da hatten wir in Europa noch wenig mehr als irgendwie so ein bisschen Wirtschaftskooperation und keine Ahnung, haben Kohle und Stahl gemeinsam verwaltet, so nach dem Motto. Und das finde ich ist einfach ein sehr, sehr spannender Gedanke. Ich kann mich nicht an einen konkreten Moment erinnern, wo der mir kam, aber das hilft mir heute tatsächlich einfach nochmal, sich klarzumachen, ey, ganz ehrlich, wir haben schon extrem viel erreicht. wir haben zumindest einen Teil dazu beigetragen, dass es Leute gibt, die sich irgendwie damit auseinandersetzen. Wir fordern immer das Maximum, wir fordern immer alles und jetzt und so fort, aber das ist auch unsere Rolle. Und wenn man sich vor Augen führt, dass das in der Vergangenheit genauso war, dann glaube ich, kriegt man so ein Gespür dafür, dass das nicht unwichtig ist, dass es eine Stimme wie die Jef gibt, die einfach genauso auftritt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also ich finde das halt wichtig, das zu erfahren. Und also ich finde das wichtig, das zu erfahren, weil zum Beispiel, wenn man auf Greenpeace schaut, die hast du ja vorhin auch schon erwähnt, dann weiß man, okay, das ist irgendwie eine globale Bewegung. Die sind an allen möglichen Orten auf der Welt und setzen sich fürs Klima ein. Was man von denen halten mag, ganz dahingestellt. Man weiß, dass es eine globale Bewegung ist. Und als ich zur JEF gekommen bin, ich komme aus dem Kreisverband Münster und dann wusste ich, ach ja, wir machen irgendwie eine Z-Map und wir finden Europa gut. Ich war selber gerade von Erasmus wiedergekommen und das war schon alles nett, aber wie breit das ist und dass es eine JEF in Italien gibt und in Frankreich und es gibt sogar eine JEF, eine Kandidatensektion, glaube ich, immer noch in der Ukraine und wie weit dieser Gedanke verbreitet ist, das hat für mich mega viel ausgemacht und ich habe manchmal das Gefühl, dass die JEF dass sich mehr so ans Revers heften könnte. Verstehst du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Das ist natürlich super schwierig, sich selbst so ein bisschen mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Es gibt da wurde auch ein bisschen was drüber geschrieben. Man kann natürlich auch hier und da nochmal nachlesen, aber also man muss ja gar nicht so weit zurückgehen. Ne? Allein schon irgendwie Kontakt zu ehemaligen Leuten in Vorständen, egal ob auf Kreis-, Landes- oder Bundesebene, das ist teilweise schon ein bisschen schwieriger und da können die Leute immer noch viel voneinander lernen. Aber ja, so dieses Gefühl, Teil von was Größerem zu sein, das ist glaube ich, insgesamt so psychologisch was ziemlich Attraktives und das ist bei der JEF halt definitiv der Fall. Und spätestens, wenn man dann auch mal so auf der JEF Europe-Ebene unterwegs ist, hast ja die Ukraine gerade schon erwähnt, das hat mich auch total fasziniert, wie selbstverständlich es ist, dass wir nationale Sektionen haben in Ländern, die halt einfach nicht in der Europäischen Union sind. So in der Schweiz zum Beispiel oder auch auf dem Balkan überall. Und also da kriegt man dann auch wirklich mit, okay, das brauchen die da auch vor Ort, die Unterstützung und die Vergewisserung. Ey, ganz ehrlich, wir sind halt hier nicht irgendwie ein paar versprengte Jugendliche, die Bosnien rumlaufen oder in Kosovo, sondern wir sind auch Teil von dieser Bewegung. Und also da merkt man ja dann auch erstmal so, wie nah sich die Europäerinnen und Europäer eigentlich sein können, dass man einfach da diese Idee teilt, obwohl man nicht mal im gleichen politischen Kosmos sich bewegt, in Anführungszeichen. Und da kriegt man dann wirklich einen Eindruck dafür, wie relevant dieser Verband im Endeffekt ist und wie wichtig die Arbeit ist, die die JEF dann macht. Und das ist auf der Bundesebene genauso wie auf der Europaebene, klar.
Ja, voll. Und ich habe letzte Woche, also nicht letzte Woche, sondern in der letzten Folge mit Pia, sie auch gefragt, also in der Folge ging es um Mitgliedergewinnung. Ich habe sie gefragt, wie die JEF damit umgehen kann, dass junge Menschen sich anscheinend im Moment eher in Bewegungen engagieren, wie zum Beispiel Fridays for Future, als in Vereinen mit so richtig vereinsmäßigen Strukturen. Und immer, wenn ich über die Geschichte der JEF nachdenke, fällt mir dann eher so ins Auge, naja, wir sind ja schon eine Bewegung. Das ist vielleicht nicht immer so sichtbar auf jeder Ebene oder bei den konkreten Sachen, die man so macht. Aber das ist ja eigentlich schon so, ne?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, vom ersten Tag an bis heute irgendwie, es gibt eine klare gemeinsame Vision. Es war super aktivistisch in den Gründungstagen. Das ist ja in den letzten Jahren auch wieder ein bisschen stärker gefahren worden auf allen Ebenen. Wir sind eine Bewegung. Ich glaube tatsächlich eher, wenn man sich anguckt, in welchem Umfeld wir uns bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, wie viele andere Organisationen es gibt, die sich auch für Europa einsetzen, die das Thema auch spielen, die irgendwie Aktionen planen, so Pulse of Europe, irgendwie so ein Beispiel. Ich will jetzt nicht Pulse of Europe kleinreden oder irgendwie ähnliche Akteure, aber das ist halt immer so ein Kommen und Gehen und dann gibt's mal irgendwie mehr Aufmerksamkeit, mal wieder weniger Aufmerksamkeit. Ich glaube, ein Erfolgsgeheimnis der JEF, zumindest, also mindestens in Deutschland, aber eigentlich auch in allen anderen Ländern, ist eben genau diese Struktur. Also wir sind gezwungen, uns immer wieder auch damit zu beschäftigen, dass es diesen Verband, diese Verbände auf allen Ebenen auch langfristig gibt. Ich glaube, das wäre anders, wären wir so ein total loser Aktivistin-Pool-Bewegungscharakter, so, dann ist das ja alles sehr viel unverbindlicher und dann hast du mal irgendwo 10 Leute, die richtig was reißen, die hören dann irgendwann auf und dann schläft das Ganze wieder ein. Und irgendwie dem Ganzen irgendwie eine Form zu geben und tatsächlich auch wirklich an Vorgaben gebunden zu sein, was so Vereinsrecht zum Beispiel betrifft, das hilft auf jeden Fall bei der Langlebigkeit. Und ja, am Ende muss man sagen, sind die JEF- und EOD-Verbände da einfach das beste Beispiel durch diese langlebige Zeit und einfach die Geschichte, die wir, glaube ich, unter anderem deswegen auch haben.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir wollten ja eigentlich noch miteinander über Föderalismus in der JEF und Entscheidungsfindung in der JEF reden, aber ich habe fast das Gefühl, dass das jetzt gerade gar nicht so gut in die Folge passt. Deswegen würde ich das gern überspringen und ein bisschen eine Frage von extern einbringen. Ich habe nämlich zur Vorbereitung für diesen Podcast meine Familie und meine Freunde so gefragt, hey, was wolltet ihr schon immer über die JEF wissen? Und deswegen würde ich jetzt gerne so eine Art heißen Stuhl mit dir machen und eine von diesen Fragen dir stellen, die gut zu dem passt, was wir besprochen haben. Die Frage kommt von meiner Mutter, also von meiner Mama. Die fragt nämlich, eure Ziele, sind die eigentlich umsetzbar oder sind die zu utopisch? Und ich würde dir gerne diese Frage weiterleiten. Jetzt haben wir schon über die Geschichte geredet, ne? Wir haben eine Währungsunion gefordert, bevor es die überhaupt gab. Und wie würdest du auf die Frage von meiner Mama antworten?
Also ich würde eigentlich beide Teile bejahen. Klar sind unsere Ideen utopisch, aber es ist eine realistische Utopie und natürlich sind sie umsetzbar. Ich würde es auch gerne umdrehen. Das ist immer ein Argument, was ich gerne in Diskussionen bringe. Ich glaube, alle, die davon ausgehen, dass die Europäische Union, wie sie heute funktioniert, so weiter Bestand haben kann, das sind die eigentlichen Utopisten, die nicht verstanden haben, dass das einfach so nicht weiterlaufen kann, dass wir andere Entscheidungsmechanismen brauchen, dass wir eine andere Struktur brauchen, dass wir dafür sorgen müssen, dass der Laden besser funktioniert, als er es derzeit tut. Von daher würde ich sagen, klar, es ist eine Utopie, aber am Ende sind wir auch Realisten, weil wir in vielen, vielen Dingen aus der Vergangenheit gesehen haben, so wir waren die Ersten, die danach gerufen haben und es hat teilweise Jahrzehnte gedauert, aber dann kam es und es waren immer gute Entscheidungen.
Ja, danke für die Antwort. Das finde ich eine total gute und prägnante Antwort. Ich leite diesen Podcast allen möglichen Leuten weiter. Die wird auf jeden Fall auch meine Mama erreichen. Danke für die Antwort, Manuel. Und jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage für den ganzen Podcast. Das ist immer die gleiche. Die habe ich Pia und Malte auch schon so gestellt. Und die ist auch ein bisschen tricky, aber das hast du noch und dann sind wir am Ende des Podcasts. Die Frage ist, was wünschst du dir eigentlich für die Zukunft der JEF?
Was wünsche ich mir für die Zukunft der JEF? Ich versuche jetzt mal so einen Taschenspielertrick und da nochmal einen Aspekt einzubauen, über den wir bislang noch gar nicht gesprochen haben, weil das natürlich auch alles so ein bisschen zusammenhängt. Ich wünsche mir für die Zukunft der JEF natürlich viele engagierte junge Leute, die weiterhin sich von dieser Idee eines europäischen Bundesstaates, den Vereinigten Staaten von Europa anstecken lassen und da wirklich ihr Herzblut reinstecken. Und ich wünsche mir auch weiterhin, dass die JEF so breit aufgestellt ist, wie sie das in der Vergangenheit war und wie sie das heute ist und dann eben auch hoffentlich in Zukunft sein wird. Weil diese Breite, diese Überparteilichkeit, das ist ein ganz, ganz großes Alleinstellungsmerkmal auch von der JEF. Das wird uns auch immer wieder von allen Seiten politisch bestätigt. So, ey, das Coolste bei euch ist, dass man irgendwie alle Leute trifft, dass halt der Typ von der JU irgendwie aus sonst wo irgendwie aus irgendeinem ländlichen Gebiet halt mit irgendwie dem Linksjugendmitglied irgendwie aus Hamburg oder einer anderen Großstadt irgendwie trotzdem total kontrovers diskutieren kann und man am Ende aber irgendwie eins gemeinsam hat. Und das ist tatsächlich nicht selbstverständlich, dass das auch so bleibt. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass jeder immer noch mal so einen Blick hat, hey, ganz ehrlich, bei allem politischen Hickhack, bei aller Kontroverse, bei allen hitzigen Debatten, wir haben immer noch ein Ziel und es ist auch okay, dem anderen oder quasi anderen politisch Eingestellten im Verband mal Erfolge zu gönnen und genau im Zweifel da nicht so Links-Rechts-Diskussionen aufzumachen und irgendwie Richtungsstreits wie zu führen, sondern sich immer zu überlegen, ist das, was wir jetzt hier gerade diskutieren, sinnvoll oder nicht sinnvoll mit Blick auf das Ziel, was wir erreichen wollen. Und ich glaube, wenn man so an die Sache rangeht, dann kann man viele Diskussionen mit ein bisschen weniger Schärfe führen und einfach ein bisschen konstruktiver. Und genau, das wünsche ich mir auf jeden Fall für die Zukunft, dass die Debattenkultur genauso intensiv bleibt wie jetzt und dass die Leute da genauso engagiert und motiviert mit dabei sind. Genau, aber dass man einfach nie dieses Ziel aus den Augen verliert, egal wie viel Integration da jetzt in den nächsten Jahren noch kommen mag. Wir sind noch lange nicht am Ende und genau, das ist irgendwie so ein Feuer, was glaube ich bewahrt werden müsste. Und das wünsche ich mir am Ende vielleicht so als schöner Schlusssatz, dass dieses föderalistische Feuer in der JEF einfach weiter brennt.
Und dann wollte ich die Folge eigentlich elegant beenden, bin aber ein bisschen gescheitert, deswegen habe ich das gerade ausfaden lassen. Auf jeden Fall möchte ich mich herzlich bedanken bei Manuel für die ganzen Einblicke in die Geschichte der JEF. Und Manuel hat sich auch bei mir bedankt in der Originalaufnahme, das hat sich so angehört.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und die Vorbereitung und generell, dass du das überhaupt machst. Das ist ein super geiles Format und das macht echt Spaß, habe ich gerade gemerkt.
Und ich möchte euch natürlich auch wieder mit ein paar Tipps und Links versorgen, wie die letzten Male auch. Falls ihr euch für die Geschichte der JEF interessiert und jetzt gerade ein bisschen Feuer gefangen habt, kann ich euch auf jeden Fall die Wikipedia-Artikel ans Herz legen. Einmal der Wikipedia-Artikel der JEF Deutschland und auch der Wikipedia-Artikel über die europäische Bewegung. Da steht sehr viel über die Geschichte beider Verbände und Bewegungen drin. Und natürlich ist es auch spannend, sich das politische Programm anzuschauen, das Manuel erwähnt hat. Das findet ihr auf unserer Website, also auf jef.de, unter dem Reiter Politik und politisches Programm. Da gibt es einmal die ausführliche Version in einem PDF und eine kleinere Zusammenfassung direkt auf der Website. Genau, und wenn ihr immer noch mehr über die JEF wissen wollt, empfehle ich euch außerdem das Wiki der JEF. Darin sind ganz viele JEF-interne Begriffe erklärt, Abkürzungen aus, was wie BUFO, BUKO, BA und KV und ELFA und alles, was es gibt, das könnt ihr alles da finden. Und das Wiki könnt ihr aufrufen über KB, wie Knowledge Base, kb.jef.de. Ihr müsst euch da einmal registrieren, das ist aber ganz einfach und dann könnt ihr selber nicht nur Artikel lesen, sondern am Wiki sogar selbst mitschreiben. Genau, wir freuen uns, wenn ein paar von euch den Weg dahin finden und mitmachen. Und in der nächsten Folge wird es dann darum gehen, wie man eigentlich diese Geschichte der JEF und deren inhaltliche Position weiterentwickeln kann. Wie man Anträge schreibt, wie man Änderungsanträge formuliert, wie der ganze Prozess ist und wie man in einem überparteilichen Verband wie der JEF auf einen Kompromiss kommen kann, was die europapolitischen Positionen betrifft. Ihr werdet also in 2 bis 3 Wochen wieder von mir hören. Kritik, Lob, Wünsche, das könnt ihr natürlich alles weiterhin an unsere E-Mail-Adresse podcast@jef.de schicken. Ich freue mich über Post. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotz der technischen Schwierigkeiten auf meiner Seite gut gefallen und ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Macht's gut!